Ich glaube, ich brauche mich nicht vorstellen, die meisten werden mich kennen. Stefan Mayer, Projektkoordinator vom Hilfswerk Initiative Christlicher Orient. Ich möchte Sie in der nächsten Dreiviertelstunde mitnehmen, zunächst einmal in den Nordirak, in die nordirakische Region Kurdistan. Denn wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wenn Sie unseren Newsletter hoffentlich aufmerksam gelesen haben, war gerade eine hochrangige Delegation der ICO dort auf Besuch. Und ich möchte Ihnen einfach einige ganz frische Eindrücke, Erlebnisse, Fotos aus dieser Region zeigen und dann im Anschluss einen Rückblick werfen auf das vergangene Jahr, auf die Schwerpunkte in der Projektarbeit in unseren drei Hauptschwerpunktländern, eben im Irak und speziell im Nordirak, in Syrien und im Libanon. Und im Anschluss daran, wie wir schon gehört haben, wird sich Œuvre d'Orient, die französische Hilfsorganisation, die in Frankreich im gleichen Bereich tätig ist wie wir hier als ICO in Österreich, kurz die Gelegenheit haben, sich vorzustellen. Zunächst aber ein kurzer Ausflug in den Nordirak, in die Region Kurdistan. Eine Region, die schon einen gewissen Autonomiestatus innerhalb des Irak hat, die natürlich gern unabhängig werden möchte, soweit sind die Kurden noch nicht, aber immerhin eine eigene Fahne haben sie schon, die hier im Wind flattert. Die Delegation bestand aus dem österreichischen Militärbischof Werner Freistetter, der innerhalb der österreichischen Bischofskonferenz für den interreligiösen Dialog und für die Zusammenarbeit mit den katholischen Hilfsorganisationen, von denen die ICO ja eine ist, zuständig ist. Es war dann ein größeres Team der ICO dabei, unser Vorsitzender Slavomir Dadas, die neue Geschäftsführerin Ursula Heuss, meine Wendigkeit, Georg Pulling, der Chefredakteur von unserer Zeitschrift, die Sie alle kennen, Information Christlicher Orient, die ich Ihnen hier sehr ans Herz legen möchte auch. Und es waren Journalisten dabei, Hermine Schreiberhuber von der APA, Stefan Bayer von der Tagespost und ein Vertreter der Pfarre Oberst-St. Veit, die über die ICO eine Pfarrpartnerschaft mit einer Pfarre im Nordirak übernommen hat, Georg Bruckner. Sinn und Zweck des Besuches dieser Multiplikatorenreise war es, natürlich die Situation vor Ort kennenzulernen, die aktuelle Situation mit den lokalen, langjährigen, bewährten Projektpartnern ins Gespräch zu kommen. Die vergangenen Jahre waren ja sehr, zumindest die vergangenen 2 Jahre waren wegen Corona, wegen des Ausfalls vieler Reisen sehr schwierig. Umso mehr haben wir uns gefreut, dass jetzt wieder eine Projektreise, eine solche Multiplikatorenreise möglich war. Einer der Projektpartner, den wir dort getroffen haben, im Irak, im Nordirak arbeiten wir vor allem mit der Chaldäischen Kirche zusammen und einer der Partner dort ist der erst seit relativ kurzer Zeit im Amt befindliche chaldäische Bischof der Diözese Sacho, Monsignor Felix Al-Shabi. Und Teil so eines Besuchsprogramms ist dann eben immer auch der Austausch von Gastgeschenken und er hat sich über Linzer Torten genauso gefreut wie über Handwerksprodukte aus dem Heiligen Land, aus Bethlehem. Er zeigte uns dann einige der Projekte, die er in der jüngeren Vergangenheit, seit er sein Amt angetreten hat, mit Unterstützung der ICO realisieren konnte, so etwa ein neuer großer Kindergarten, gleich neben seinem Bischofssitz. Ein Kindergarten, der mittlerweile von über 80 Kindern schon besucht wird, 83 Kinder, um genau zu sein, 73 davon sind Muslime, 10 Kinder sind Christen. Also hier auch schon in diesen Einrichtungen, wo ganz niederschwellig das Zusammenleben der verschiedenen Religionen und Konfessionen einem Stresstest unterzogen wird. Welche Einrichtungen ganz wichtig sind eben für das friedliche Zusammenleben der verschiedenen Gruppen. Wir waren dann in seiner Diözese unterwegs, auch im ländlichen Raum, wo die ICO zahlreiche Projekte, über 200 Projekte, glaube ich, größere und kleinere Projekte in den vergangenen Jahren unterstützt hat. Hier etwa im Dorf Nafkandala die Errichtung von mehreren Gewächshäusern, wo wir uns davon überzeugen konnten, dass sie auch gut genutzt werden und dass tatsächlich wirklich etwas angebaut wird und wächst. Eine weitere Station unseres Besuches, unserer Reise, war dann die Kathedrale und der Bischofssitz von Dohuk Ahmadiyya, die Diözese Dohuk Ahmadiyya, hier die chaldäische Kathedrale. Und auch hier ein Bischof, der erst vor kurzem in sein Amt eingeführt worden ist, Bischof Assad, der lange Jahre im Ausland war in Schweden. Er war für die chaldäischen Christen in Schweden zuständig und ist jetzt in die Heimat zurückgekehrt, als ihn der Ruf des Patriarchen ereilt hat. In seiner Diözese und in seiner Bischofsstadt in Dohuk haben wir unter anderem besucht ein gerade erst vor kurzem eröffnetes Altersheim der Sacred Heart Sisters. Das ist eine chaldäische Ordensgemeinschaft, eine weibliche Ordensgemeinschaft, die hier ein Altersheim gegründet hat, denn die Auswanderung vieler Christen ist ja ein großes Problem. Die Jungen wandern aus, die Eltern, die ältere Generation bleibt zurück, die wollen nicht verpflanzt werden, Männer sterben oft früher und dann zurückbleiben viele alte Frauen unversorgt, ohne familiären Anschluss, und ihnen will man hier eben ein Dach über dem Kopf und gute und, wie wir gesehen haben, liebevolle Pflege und Betreuung zugutekommen lassen. Die ICO hat hier, das Gebäude ist dank anderer Spender und Sponsoren errichtet worden. Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber möglicherweise war sogar Œuvre d'Orient hier beteiligt. Und wir haben hier mit einem größeren Beitrag zur Ausstattung und zur Inneneinrichtung mitgeholfen, dass diese Frauen hier ein gutes und sicheres Dach über dem Kopf finden. Über zahlreiche Serpentinen ging es dann hinauf zu einem sehr berühmten alten Kloster, Mar Hormizd, ein Kloster, das früher zur assyrischen Kirche des Ostens gehört hat und seit einigen Jahrhunderten jetzt in der Hand der Chaldäer ist. Der letzte aktive Priester des Klosters ist, glaube ich, 1922 gestorben, also es ist nicht mehr bewohnt jetzt, aber es ist für die lokalen Christen ein ganz wichtiger Referenzpunkt, und das Kloster hat insofern Bedeutung, wenn man dort, man sieht dort, wenn man dort oben steht, hinaus in die Ninive-Ebene, die ja früher das Hauptsiedlungsgebiet der Christen im Nordirak war, und bis auf wenige Kilometer vor das Kloster sind vor wenigen Jahren die Angriffsspitzen der IS-Terroristen herangekommen. Also die ersten Ortschaften, die man dort sieht, im Tal unten, sind bereits in die Hand des IS gefallen. Bis hierher haben sie es Gott sei Dank nicht geschafft, weil sonst wäre uns dieses Kloster mit Sicherheit nicht erhalten geblieben. Ein wichtiger Besuch galt Clara Udisho. Sie ist eine von sechs christlichen Abgeordneten des kurdischen Regionalparlaments. Und sie versucht eben in dieser Körperschaft die Anliegen und die Sorgen und die Probleme der Christen zu artikulieren und Sprachrohr der Christen zu sein. Und mit ihr hatten wir einen interessanten Austausch eben über das parlamentarische System und wie sie versucht, eben in ihrer parlamentarischen Arbeit den Christen hier in der Region zu helfen. Quartier unserer Reise war die chaldäische Pfarre von Inishke, und der hier tätige, seit vielen Jahren tätige, überaus aktive Pfarrer Samir ist einer unserer besten, engagiertesten Projektpartner. Er hat uns stolz gezeigt den Kindergarten. Das neue Schuljahr hat ja leider noch nicht begonnen gehabt, deshalb mussten wir mit den leeren Räumlichkeiten Vorlieb nehmen. Aber von vielen Besuchen weiß ich, es ist einer der wirklich bestgeführten pfarrlichen Kindergärten in der Region. Dieser Kindergarten ist eben auch vor einigen Jahren mit Unterstützung der ICO entstanden und kurz nach unserem Besuch, jetzt in diesen Tagen soll dort gearbeitet werden, auch mit Unterstützung der ICO und hoffentlich von Kirche in Not, ist geplant die Ausweitung des Kindergartens. Es soll ein erster Stock errichtet werden, um die Zahl der Kinder, die hier betreut werden, verdoppeln zu können. Der mitreisende Vertreter der Pfarre Obersankt Veit in Wien, der eben diese über die ICO initiierte Pfarrpartnerschaft leitet oder der Vertreter dieser Gruppe ist, war besonders erpicht an einem Treffen mit Ihnen, mit jungen Studentinnen und Studenten. Die Studenten sitzen rechts, die sind jetzt leider am Bild nicht drauf. Jugendliche aus Inischke und Umgebung, die mit Unterstützung und dank finanzieller Unterstützung von Stipendien aus der Pfarre Obersankt Veit die Universität besuchen. Und im Gespräch hat sich gezeigt, dass mit einer Ausnahme alle wirklich ihre Zukunft in der Heimat sehen und sie wirklich hoffen, dass sie etwas dazu beitragen können, später ihre Heimat wieder voranzubringen. Am Abend ist es dann auch lustig hergegangen, und da lässt sich Pater Samir auch nicht zweimal bitten, wenn es geht, dann beim Shobi, beim irakischen Nationaltanz mitzumachen. Ein besonders erschütternder und bedrückender Tag war dann die Fahrt und der Besuch in der großen Metropole Mossul im Nordirak. Normalerweise hätten wir mit unseren Visa, wir sind ja über Erbil, über die kurdische Hauptstadt eingereist und hatten kein Visa des Gesamtirak, hätte man offiziell gar nicht hin dürfen, weil diese Region Mossul und Umgebung wird eben von der irakischen Zentralregierung kontrolliert. Aber Pater Samir hat es, wie es im Orient doch immer Wege gibt, uns ermöglicht und hat uns über alle Checkpoints hierher gelotst. Auf dem Weg sind wir auch einer amerikanischen Militärpatrouille begegnet. Also auch die Amerikaner sind hier noch mit Spezialeinheiten präsent und versuchen, letzte Reste Zellen von IS-Kämpfern zu bekämpfen. In Mossul selbst sind wir dann empfangen worden von Erzbischof Najib, dem chaldäischen Erzbischof von Mossul und Acre. Also seine Diözese ist zweigeteilt. Mossul ist praktisch im Gebiet der irakischen Zentralregierung. Acre ist bereits im Gebiet, das von den Kurden, von der kurdischen Regionalregierung verwaltet wird. Er ist eine überaus interessante Persönlichkeit. Wir haben ihn einmal in einer ICO-Publikation als Bischof der Trümmer bezeichnet, weil er zum Zeitpunkt seines Amtsantritts waren 95% aller Kirchen in seiner Diözese sind in Trümmer gelegen. Er hat also ein sehr schwieriges Erbe angetreten und im Gespräch mit der Delegation hat er uns eben die aktuelle Situation geschildert und inmitten all des Elends und des Leides, das die IS-Terrorherrschaft dort über Mossul gebracht hat, gibt es jetzt zumindest ein paar kleine Hoffnungsschimmer. Er hat uns geschildert etwa, dass früher Mossul galt als sehr fanatischer Ort und wenn in den Freitagspredigten in den Moscheen von den Christen gesprochen worden ist, dann ist abfällig von den Nazarenern gesprochen worden. Mittlerweile, sagt er, haben die Monate und Jahre der IS-Herrschaft in Mossul auch bei den Muslimen ihre Spuren hinterlassen. Fast alle großen eingesessenen muslimischen Familien haben auch in der Zeit der Terrorherrschaft des IS Familienangehörige verloren. Und er sagt, viele lokale Muslime wollen diese Zeit verdrängen, vergessen. Viele sagen, haben den Glauben verloren, sie sind Atheisten geworden. Und er sagt, wenn heute in den Moscheen von den Christen gesprochen wird, dann wird neutral von den Christen oder sogar von unseren christlichen Freunden und Mitbrüdern gesprochen. Also zumindest hier hat sich der Tonfall doch etwas zum Besseren gewendet, Gott sei Dank. Nur 50 chaldäische Familien sind bisher nach Mossul zurückgekehrt. Seine Kathedrale liegt immer noch in Trümmer, das werden wir gleich sehen. Er ist in einer chaldäischen Pfarrkirche, hat er Unterkunft gefunden, die jetzt temporär als Bischofskirche dient. Hier hat er auch ein kleines Museum an den Papstbesuch eingerichtet. Der Stuhl, auf dem Papst Franziskus bei seinem Besuch gesessen ist und verschiedene Dinge, die mit dem Papstbesuch in Verbindung stehen. Der Empfangssaal, in dem er uns empfangen hat, ich glaube, mich zu erinnern, dass es auch Œuvre d'Orient war, der ihn damals unterstützt hat, hier wieder Fuß zu fassen. Besonders berührend war der Moment, als wir auch in dieser Kirche vor dem Grab seines Vorgängers gestanden sind, der also hier in der Wand der Kirche, also im Boden, aber das Bild ist in der Wand, seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Er ist vom IS, von fanatischen Fundamentalisten entführt worden, gefoltert worden. Man wollte ihn zur Konversion zwingen. Nachdem er das nicht getan hat, ist er dann enthauptet worden und die Leiche auf einer Müllkippe abgelegt worden, wo sie dann gefunden worden ist. Also der Boden hier in Mossul ist wirklich gedrängt, kann man sagen, vom Blut der Märtyrer. Die Fahrt durch die Stadt bei 49 Grad Außentemperatur war bedrückend und erschütternd. Durch die monatelangen Kämpfe bei der Rückeroberung, massive Bombardements der alliierten Streitkräfte, der amerikanischen Luftwaffe zur Befreiung, zur Wiederzurückeroberung der Stadt, haben allerorts noch ihre Spuren hinterlassen. Hier eine der chaldäischen Kirchen, wie man sieht, auch hier noch liegt noch in Trümmern. Im Inneren hat man zumindest versucht, die Überreste ein wenig zu sortieren und den hoffentlich bald beginnenden Wiederaufbau logistisch vorzubereiten. Aber hier werden noch lange, lange Jahre viel Geld und viel Energie nötig sein, um die Spuren dieser Zeit der IS-Schreckensherrschaft vergessen zu machen. Ganz besonders erschütternd war dann der Gang durch die Altstadt. Das waren die am meisten zerstörten Viertel. Auf dem Weg, das ist in unmittelbarer Nähe vor der chaldäischen Kathedrale, vor dem Bischofssitz. Was hier fehlt, man sieht es optisch, es fehlt der Rauch von verbrennendem Müll und den Geruch, den man sich noch dazu vorstellen muss. Und hier die Überreste der Kathedrale, die noch zwar die Bausubstanz als solche weitgehend erhalten ist, aber die im Inneren völlig zerstört ist. Und IS-Terroristen, IS-Kämpfer aus allen Herren Ländern haben sich hier verewigt an der Mauer, haben ihre Graffiti hinterlassen in allen möglichen Sprachen, in Kyrillisch, aus Frankreich, aus Deutschland, von überall her. Und trotz allem, inmitten der Trümmer, das Leben geht weiter in unmittelbarer Nachbarschaft, inmitten diesem Trümmerviertel leben Familien und spielen Kinder inmitten dieses Trümmermeeres. Weiter hat man uns dann geführt zu dem Platz, wo das Friedensgebet mit Papst Franziskus stattgefunden hat, wo noch eine kleine Treppe steht, auf der der Papst gestanden ist. Und das ist genau der Blick, den Papst Franziskus hatte. Das ist ein Viertel, wo vier verschiedene Kirchen verschiedener Konfessionen, Kirchen und Bischofssitze in unmittelbarer Nachbarschaft waren. Und das ganze Viertel ist schwer zerstört. Die UNESCO ist gerade dabei, ein großes Projekt durchzuführen. Aber auch hier auf Jahre hinaus wird es noch dauern. Man versucht jetzt, die noch vorhandene Bausubstanz zu sichern, vor dem Einsturz zu sichern. Und dann irgendwann hoffentlich werden diese Kirchen wieder aufgebaut werden können. Auf dem Rückweg wieder zurück zu unserem Quartier in Kurdistan, in Nischke, sind wir eben durch die Ninive-Ebene. Und hier haben wir einen kurzen Stopp eingelegt in Bat Naya, einer der größten christlichen Ortschaften, wo mittlerweile schon über 100 Familien wieder zurückgekehrt sind. Und wie du ja berichtet hast, du warst vor 3 Jahren, glaube ich, dort, 2017. Und damals war diese Kirche noch in Ruinen. Und wir waren alle sehr erfreut, jetzt zu sehen, zumindest hier die Kirche, auch wenn es noch viele zerstörte Häuser im Ort gibt. Aber zumindest die Kirche erstrahlt wieder in altem Glanz. Und Unsere lokale Partnerorganisation CAPNI, eine assyrische Hilfsorganisation, plant jetzt hier ein größeres Projekt mit verschiedenen Partnern, wo wir als ICO auch angefragt worden sind und wo wir uns mit großer Sicherheit auch demnächst beteiligen werden, dass noch mehr Familien hierher zurückkehren können. Den Abschluss des Besuches der Delegation bildete ein Treffen mit dem kurdischen Transportminister Arno, der der einzige christliche Minister ist. Wir haben also davor schon eine christliche Abgeordnete getroffen. Da gibt es 6 eben im kurdischen Regionalparlament, die die Minderheiten vertreten. Und er ist der einzige christliche Minister, was auch sehr deutlich gemacht wird mit großen Marienbildern und Darstellungen, wenn man in seinen Vorraum kommt. Und er versucht eben auch den Anliegen der Christen in der Regierung, er hat einen sehr engen Kontakt mit dem Premierminister, eine Stimme zu verschaffen, und er wird immer wieder vom Premierminister beauftragt, wenn es irgendwelche Spannungen gibt. Meistens ist es dann wegen strittiger Besitzverhältnisse zwischen Kurden und Christen, ist er dann meistens der, der im Auftrag des Premierministers geschickt wird, um hier zu vermitteln und Lösungen zu finden. Und zum Schluss nur noch einige Impressionen von Erbil, die große Zitadelle, die ähnlich wie die Festung Hohensalzburg auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO steht. Der Blick auf den Hauptplatz von Erbil, rechts dann der Basar mit all den orientalischen Köstlichkeiten und Blombenziehern. Pistazien und alle Arten von Nüssen. Der Basar ist sehr klein, also er hat bei weitem nicht so groß und so schön wie der prachtvolle Basar von Aleppo, weil ich Pater Ibrahim hinten sitzen sehe. In Aleppo der Basar, der größte im Orient war, 17 Kilometer überdachte Basarstraßen, aber auch hier ist alles im Krieg verloren gegangen, ist alles niedergebrannt und zerstört. Nun möchte ich Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Projektschwerpunkte der ICO im vergangenen Jahr. Wir haben dank der großen Spendenbereitschaft unserer Spenderinnen und Spender zahlreiche Projekte realisieren können. Wir haben ein Rekordergebnis von knapp 1,5 Millionen Euro erzielt. Es sind über 1,3 Millionen Euro direkt in die Projekte, in die Projektarbeit geflossen. Ein Teil wird immer natürlich zurückgehalten, auch weil Projekte über das Jahr hinweg gehen, aus verschiedenen Gründen oder Reserven oder Rücklagen gebildet werden. Aber 1,3 Millionen sind direkt in Projekte umgesetzt worden, 93 Projekte. Ich kann natürlich nur ein paar Highlights geben und beginne jetzt eben mit Kurdistan, mit dem Nordirak. Hier waren es 25 Projekte im vergangenen Jahr mit über 212.000 Euro, die realisiert worden sind. Die Projektstandorte Sacho, Enişke, Bartilla, Mangesh, Alkosh und Süleymaniye. Und hier sehen Sie die Vielfalt der verschiedenen Themen, von Infrastrukturprojekten wie Generatoren, ein Sportplatz in Sacho, eine Leseecke für eine Bibliothek für die Jugendarbeit in Süleymaniye, Winterhilfe an verschiedenen Orten, also vor allem die Verteilung von Kerosin zum Heizen, Lebensmittelpakete über CAPNI, über diese assyrische Partnerorganisation, ein Berufsausbildungsprojekt in Bartilla, Kinderprojekte, Kindergärten. Ein paar Beispiele möchte ich Ihnen zeigen. Sie sehen dann immer auch die Summen, sowohl im letzten als auch im vorletzten Winter Winterhilfe in der Diözese Sacho für 400 bzw. 480 Familien. Sie sehen hier auch unseren lokalen Delegierten. Wir haben hier in der Diözese einen eigenen lokalen Delegierten, Daniel Suher, der die Projekte vorbereitet, der die Projekte monitort, der bei der Projektumsetzung auch immer dabei ist und für uns praktisch so auch die begleitende Kontrolle wahrnimmt. Verteilung von Lebensmittelpaketen, das war vor allem in der Corona-Zeit wichtig, aber auch jetzt nach wie vor für bedürftige Familien, für einheimische Familien, für Vertriebene, Inlandsvertriebene, etwa jesidische Familien, aber auch etwa für syrische Kriegsflüchtlinge, die in der Region leben. In Alkosch wurde der chaldäische Pfarrkindergarten mit unserer Unterstützung renoviert. In Sulaimania, einer Großstadt ganz im Osten des Landes, in der Nähe zur iranischen Grenze, unterstützen wir einen Kinderhort und Kindergarten, Beit Mariam, auch von der chaldäischen Kirche, auch eine sehr gut geführte Einrichtung. Dann schon erwähnt dieses Berufsausbildungsprojekt in Bartilla über CAPNI, diese assyrische Partnerorganisation. Hier gab es verschiedene Projektkomponenten für Männer, etwa die Reparatur von Handys, sehr wichtig im Orient. Frauen haben unter anderem Bäckereikurs, Bäckerei-Konditorei, wo sie dann hier auch ihre Zertifikate bekommen und dann auch für den Weg in die Selbstständigkeit Artikel bekommen, dass sie sich selbstständig machen können. Oder Maniküre, Pediküre und Friseurausbildung. Und es sind Gelder vergeben worden für Personen, die sich eben mit einem eigenen Geschäft selbstständig gemacht haben. In Sacho hat Bischof Felix unter anderem einen Sportplatz für Jugendliche errichtet mit Mitteln der ICO, der von den Jugendlichen sehr gerne wahrgenommen wird und der immer berichtet, das ist auch gleich neben dem Bischofssitz, wo jetzt bis Mitternacht, er mir sagt, die Jugendlichen oft ausnützen, um hier zu spielen. In seiner Diözese haben wir auch ein Programm finanziert, um mehrere Pfarrkindergärten zu renovieren, auszumalen oder besser mit Material und pädagogischem Gerät und Spielgeräten auszustatten. Und dann eben auch im letzten Winter, auch in die Nischke, Winternothilfe, hier zum Beispiel Unterstützung für syrische Flüchtlinge. Das war eine Übersicht ein wenig über die Projekte in Kurdistan, im Nordirak. Wenden wir uns jetzt dem Land zu, das bei der heurigen Tagung im Schwerpunkt steht, Syrien, ein Land, wo die Hilfe natürlich, wir haben schon gehört, wie schlimm die Lage ist, wo die Hilfe ganz besonders dringlich ist. Wir tragen dem auch Rechnung, denn hier ist die größte Summe im letzten Jahr ausgegeben worden. Hier haben wir 30 Projekte mit über 500.000 Euro finanziert. Einige Projekte in Damaskus, aber die drei Hauptstandorte sind Homs, wo wir vor allem mit der syrisch-katholischen Kirche zusammenarbeiten, Aleppo, wo eben die katholische Pfarre und die Franziskaner unsere Hauptpartner sind, wo eben Pater Ibrahim dann am Nachmittag auch ausführlich noch berichten wird, und Latakia, wo wir ein Bildungsprojekt mit einer lokalen Hilfsorganisation People of Mercy, ein sehr interessantes Bildungsprojekt, durchführen. Hier sind wir eben auch vor allem im Bereich Winternothilfe, ein ganz großer Bereich Lebensmittelnothilfe tätig, einige Gesundheitsprojekte und einige Aktivitäten für Kinder und Jugendliche. Auch hier wieder einige konkrete Beispiele, etwa die Unterstützung einer Babyklinik, einer kleinen medizinischen Einrichtung zur Behandlung und Betreuung von Babys und Kleinkindern, die von der syrisch-katholischen Kirche geleitet wird. In Aleppo unterstützen wir ein Programm, das SEEDS-Programm der Ordensgemeinschaft der Blauen Maristen, die sich speziell kümmern um Personen, sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugendliche, die von den langjährigen kriegerischen Ereignissen traumatisiert sind, also Arbeit mit Psychologen, psychologische Begleitung etc. Dieses Programm haben wir bislang zur Gänze getragen. Hier das erwähnt, ein Bild aus dem erwähnten Bildungsprojekt in Latakia. Hier geht es um die Hilfe für die Kinder von Inlandsvertriebenen, also von Familien, die oft mehrfach im bisherigen Kriegsverlauf vertrieben worden sind, aus ihren Heimatregionen, die hier in der relativ sicheren Küstenregion Zuflucht gesucht haben, wo die Kinder schon zu alt sind. Es gibt ein anderes Projekt von einem anderen Partner finanziert, wo es darum geht, Kinder wieder in die Schulen zurückzubringen. Wir kümmern uns vor allem um die Älteren, wo das aus Altersgründen nicht mehr möglich ist, dass sie trotzdem eine Betreuung bekommen, dass sie an Alphabetisierungskursen teilnehmen, Berufsausbildungskursen etc. Dann, ohne allzu viel vorwegzunehmen, ein kurzer Hinweis auf die vielfältigen Projekte, die wir zusammen mit den Franziskanern in der katholischen Pfarre St. Francis unterstützen, etwa dank einer Unterstützung der ARD Foundation aus Wien, ein Programm zum schulischen Nachhilfeunterricht. Viele Kinder haben vor allem auch in Corona-Zeiten den Anschluss verloren. Die Eltern können sich natürlich private Nachhilfe nicht leisten und hier ist die Pfarre eingesprungen und hat Programm für eine große Zahl von Kindern organisiert, das dank dieser Stiftung wir eben ermöglichen konnten. Besonders bemerkenswert, während des ganzen Sommers hindurch, durch viele Wochen während der Sommerferien, haben die Franziskaner ein Ferienprogramm für annähernd 1000 Kinder organisiert, die an einer Vielzahl von Aktivitäten, sportlichen Aktivitäten, Kursen, Tanzen, Ausflügen und so weiter teilgenommen haben. Das größte Projekt und das eigentliche Baby von Pater Ibrahim, die Sozialküche, die mit Unterstützung der ICO entstanden ist, die im Laufe der Zeit immer größer geworden ist. Es hat begonnen mit 400 täglichen Mahlzeiten für Bedürftige, vor allem alte Menschen, alleinstehende alte Menschen, Familien mit Behinderten, alleinerziehende Mütter mit Kindern. Es ist dann langsam kontinuierlich gesteigert worden auf 600, auf 800, 1000 und mittlerweile sind es über 1000, zwischen 1000 und 1100 tägliche warme Mahlzeiten, was eine gewaltige Logistik erfordert und natürlich auch viele Mittel. Wir konnten vermitteln auch über die Erzdiözese Köln einen größeren Beitrag aus Deutschland, aber das ist eines der Projekte, das uns auch weiterhin natürlich beschäftigen wird und wo wir dringend auf Unterstützung angewiesen sind, um dieses große Projekt auch längerfristig weiterführen zu können. Und jedes Jahr im Winter findet eine große Verteilung von warmen Wintersachen, Winterschuhen statt für Kinder und Jugendliche. Auch hier ist es, sieht man, wie die Not zunimmt. Waren es ursprünglich 800, dann im Jahr danach 1000 und heuer schon 1200 Kinder, die hier ausgestattet worden sind. Zum allergrößten Teil mit finanzieller Unterstützung von der ICO. Ein ähnliches Projekt, nämlich die Verteilung von Winterbekleidung für bedürftige Familien, haben wir auch mit unserem Projektpartner von der Syrisch-Katholischen Kirche in der Region Homs durchgeführt. Und dort wurden auch 200 Familien, aber andere Familien wieder durch Lebensmittelpakete und durch Lebensmittelunterstützung wurde geholfen. Und zum Abschluss kommen wir jetzt zum Libanon, zu unserem dritten großen Schwerpunktland. Hier sind es vor allem drei Bereiche, wo wir uns engagieren. Auch die Winternothilfe. Die Lage im Land ist mittlerweile so schlimm, dass das leider ein fixer Punkt im Jahreskalender sein wird. Die Lebensmittelhilfe auch hier. Der Libanon war früher die Schweiz des Nahen Ostens. Wenn man früher, wenn ich zurückdenke in der Vergangenheit, Besuche mit Gruppen, mit Delegationen, das, was diese Reiseteilnehmer im Hinterkopf behalten haben, war das reichhaltige, das gute Essen. Wenn man in Restaurants gegangen ist, die Tische, die sich unter der Vielzahl der Messe der Vorspeisen gebogen haben. Ich hätte mir niemals vorstellen können, dass man eines Tages im Libanon Sozialküchen einrichten muss, Lebensmittelpakete verteilen muss oder Schulkantinen finanzieren muss. Aber genau das ist jetzt leider der Fall. Und ein großer Teil unserer Arbeit ist die Unterstützung für Kinder und Jugendliche, sei es durch die Übernahme von Schulgebühren, Ankauf von Schulmaterial, Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur der Schulen, Sommeraktivitäten während der Ferien und auch hier Nachhilfekurse. Und auch hier einige konkrete Beispiele. Etwa, wir haben diese Patenschaftsaktion, wo wir Bildungspaten suchen in Österreich, Familien, Schulklassen, Privatpersonen, Firmen, die bereit sind, jeweils ein Kind, nicht namentlich benannt, aber ein Kind in einer der von uns unterstützten Institutionen bei der Bezahlung des Schulgeldes zu unterstützen. Hier unterstützen wir etwa die Schule der Schwestern vom Guten Hirten in Hamana im Schufgebirge oder auch die Schule Mardumit der Karmeliten, ein Kobayat, auch ganz im Norden des Landes in der Provinz Akkar und eine dritte Schule auch noch. Diese dritte Schule, das ist das Haus St. Josef, wo wir auch andere Projekte unterstützen, etwa mit Unterstützung, mit finanzieller Unterstützung durch die Salzburger Landesregierung, ein Projekt zur Bezahlung eines Teams von Spezialisten, die sich speziell kümmern um Kinder mit schulischem Rückstand, auch vom Krieg traumatisierte Kinder, weil sie zahlreiche Flüchtlingskinder etwa aus dem Irak oder aus Syrien unter den Schülern haben. Eine andere Schule, die wir sehr tatkräftig unterstützen, die Schule St. Vinzenz der Schwestern von Besançon in Baskinta im Libanon-Gebirge. Hier haben wir 8 Schulklassen durch neue Schulmöbel ausgestattet. Und das größte Projekt dort war ein Doppelprojekt eigentlich, das von einer pfarrlichen Initiative im Bundesland Salzburg unterstützt wird. Die haben das auch bei der Salzburger Landesregierung eingereicht und gemeinsam mit Mitteln dieser Pfarre und der Salzburger Landesregierung konnte hier die früher sehr desolate Schulbibliothek komplett modernisiert und erneuert werden. Hier die Leseecke, die Leseecke und die Computerarbeitsplätze und das Schullaboratorium konnte komplett erneuert und modernisiert werden. In der Schule St. Josef der Barmherzigen Schwestern in Aschaltun haben wir auch ein Projekt Cash for Work durchgeführt, das heißt, wo Langzeitarbeitslose beschäftigt worden sind, Männer im landwirtschaftlichen Bereich, um die der Schule gehörenden Ländereien zu Landwirtschaft zu betreiben und praktisch Lebensmittel zu produzieren, die dann in der Schulküche verarbeitet worden sind, Frauen etwa bei Näharbeiten, unter anderem sind in Corona-Zeiten tausende Masken angefertigt worden, die dann wieder anderen Sozialeinrichtungen zur Verfügung gestellt worden sind. Wie gesagt, Lebensmittelhilfe hat im Libanon eine immer größere Bedeutung gewonnen. Wir unterstützen etwa ein Bäckereiprojekt der Ordensgemeinschaft der Lazaristen, abgewickelt über das Sozialbüro der Lazaristen. Die haben in einem armen Viertel von Beirut, Karmel Zeitun, eine kleine Bäckerei gegründet, wo Manaish hergestellt werden. Manushi oder Manaish, das sind eine Art libanesische Pizza, die mit verschiedenem Belag warm zum Frühstück gegessen werden. Und da werden mit unserer Unterstützung hunderte Manaish jeden Tag hergestellt und an bedürftige Familien gratis verteilt. Entweder kommen die Familien und holen selbst ab, wo es immer großer Andrang herrscht, und teilweise ist auch für weiter entfernt wohnende Familien ein System eingerichtet worden, dass es zu ihnen nach Hause gebracht wird. Wir haben dann auch mitgeholfen mit einer doch größeren Summe, eine leerstehende, ungenutzte, aus finanziellen Gründen ungenutzte Sozialküche der Lazaristen zu revitalisieren, die im Herzen des christlichen Beirut in Ashrafieh bedürftige Alte mit täglichen warmen Mahlzeiten beliefert haben. Das hat 6 Monate lang konnten wir das unterstützen und dann standen wir leider eben, vor allem eben auch nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, vor dem Dilemma, dass wir haben die Corona-Zeit Gott sei Dank sehr gut überstanden. Der Einbruch kam dann mit dem Krieg in der Ukraine und hier sind die Spenden doch beträchtlich zurückgegangen und zusammen mit der Sozialküche der Franziskaner in Aleppo und einer weiteren im Libanon, die wir gleich sehen werden, haben wir 3 Sozialküchen unterstützt und das hat einfach unsere Möglichkeiten überstiegen und deshalb waren wir zu unserem größten Bedauern gezwungen, uns aus einem der Projekte wieder zurückzuziehen und das war eben diese Sozialküche der Lazaristen, die jetzt leider wieder unbenutzt leer steht, weil auch eine deutsche Organisation, die im Anschluss an uns, an unsere Anschubfinanzierung das weiter hätte finanzieren sollen, auch wegen dem Ukraine-Krieg sich leider zurückgezogen hat. Aber das ist die traurige Realität, dass die Mittel einfach leider nie ausreichen, um alle wichtigen Projekte wirklich zu finanzieren. Und ja, das letzte Projekt, das ich hier noch im Libanon erwähnen möchte, ist eben diese dritte Küche, Sozialküche, die Cuisine de Marie, die Marienküche, die eine ganz interessante Geschichte hat. Sie ist gegründet worden von einem verheirateten maronitischen Priester, der nach der schrecklichen Explosionskatastrophe im Beiruter Hafen so schockiert war und den Überlebenden unbedingt helfen wollte und begonnen hat mit seiner Frau daheim. Er kocht sehr gerne, hat jeden Tag 60 warme Mahlzeiten zubereitet für Personen, die eben ihre Wohnung, ihre Küche durch diese Explosionskatastrophe verloren haben. Das war natürlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Viel mehr Hilfe war nötig. Und deshalb hat er eine Schar von Freiwilligen um sich geschart, hat eine größere leerstehende Halle, sage ich mal, okkupiert und hat hier eben diese Sozialküche gegründet, wo mittlerweile über 800 warme Mahlzeiten täglich ausgegeben werden. Jeder, der kommt, ob jetzt Libanese oder Gastarbeiter oder syrischer Flüchtling, ob Muslim oder Christ, jeder, der Hunger hat, bekommt hier etwas, dem wird hier geholfen, solange eben der Vorrat reicht. Und dieses Projekt, da sind wir derzeit der einzige ausländische Partner und deshalb wollten wir das unbedingt weiterführen. Und ja, wie gesagt, die Sozialküche in Aleppo, diese Sozialküche, das sind so zwei Sachen, wo wir ständig, kontinuierlich größere Summen brauchen und wo wir für jede Unterstützung sehr, sehr dankbar sind. Ja, ich habe mich bewusst kurz gefasst dieses Mal. Sie wissen, wenn es um die Projektarbeit geht, kann ich sehr lange und mit großer Begeisterung reden, aber ich habe mich bewusst kurz gefasst, um Ihnen die Möglichkeit zu geben, um in die Diskussion zu kommen. Wenn es Fragen von Ihrer Seite gibt, stehe ich jetzt gerne zur Verfügung. Danke.